Unser heutiger Gast hat jahrelang Erfahrung in der Medienwelt gesammelt. Sie arbeitete als Freelance-Journalistin und TV-Producerin für das ZDF. Sie war mitten im Geschehen, als sie einige Jahre in Washington, D.C. lebte und die hitzigen politischen Jahre von Obama über Trump bis Biden miterlebte. Mit einem journalistischen Startup namens Facts and Feelings hat sie es sich zur Mission gemacht, nicht nur über US-politische und gesellschaftliche Themen zu berichten, sondern auch diejenigen ins Licht zu rücken, die direkt von Entscheidungen in Washington, Berlin oder Brüssel betroffen sind. Ihre Berichterstattung ist klar, verständlich und vor allem persönlich. In ihren eigenen Worten: So treffe ich Menschen, die ich sonst vermutlich nie treffen würde, lerne ihre Geschichten und Ansichten kennen und gebe ihnen eine Stimme. Facts and Feelings eben. Abseits der journalistischen Welt unterstützt sie Unternehmen und Redaktionen bei der Etablierung ihrer Instagram-Präsenz und teilt ihr Wissen als Expertin in TV-Formaten und auf verschiedenen Events.
Seit über 6 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 390 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat, was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie beeinflusst die globale Politik unser tägliches Leben und unsere Arbeitsweise? Was können wir aus den persönlichen Geschichten hinter den großen Schlagzeilen lernen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Elisabeth Koblitz.
Schön, dass ich da sein darf.
Und offensichtlich eine der hingestolpertsten Einleitungen, die wir bisher hatten. Jan musste schneiden, auch wenn ihr es nicht gemerkt habt. Aber wir sind offensichtlich sehr nervös, eine Journalistin hier bei uns zu haben, die so klar und wortgewandt ist. Insofern, ja, real. Und Michael hat heute GPT-Unterstützung gehabt, musste es aber viel umschreiben. Und ich habe ganz klar gesagt, ich habe sofort gemerkt. Ja. Ganz klar.
Das nächste Mal wieder nur du, ne?
Ja, genau.
Du musst deine Handschrift tragen.
Ja, ich fange mal an mit dem Kennenlernen heute Morgen, weil ich war darauf eingestellt, dich auf dem Bildschirm zu sehen und dachte die ganze Zeit, ach schade, das ist so eine spannende Frau, schade, dass sie nur auf dem Bildschirm ist, weil ich habe mich heute Morgen nochmal ein bisschen in deinen Instagram-Account verloren und auf deiner Webseite und habe ein paar der Geschichten gelesen und war echt schwer angetan und dachte, oh, vielleicht machen wir da nochmal eine zweite Folge und dann lernen sie kennen. Und dann komme ich hier rein und sitzt du hier und ich habe mich echt richtig gefreut.
Ach, wie schön.
Und bin super happy, dass wir unsere Reihe von tollen jungen Journalistinnen, die wir festgestellt haben, die wir schon haben, dass wir die jetzt einfach nochmal fortsetzen und mit dir eine Frau haben, die ja schon seit, du hast es vorhin erzählt im Vorgespräch, seit 2015 ja. Instagram als einen Kanal nutzt, wie viele ihnen gar nicht gedacht haben. Und Menschen, die sonst mit Nachrichten gar nicht in Berührung kommen, Klammer auf, auch kommen wollen, versorgst und damit eine wirklich wichtige Aufgabe machst. Aber bevor wir darüber reden, hat Christoph eine Frage mitgebracht.
Ja, also der Background, wir haben eine Connection, das haben wir auch schon mal online geteilt. Wir kennen uns aus der Kita.
Ja, genau.
Also nicht, wir sind zusammen in die Kita gegangen, aber über die Verbindung der Kita. Deswegen interessiert mich aber trotzdem die Frage, weil wir auch noch nie so darüber gesprochen haben, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
So eine super Icebreaker-Frage.
Oh, ganz unerwartet.
Ganz unerwartet. Wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ich finde, das ist so natürlich eine große Frage und das ist für mich so die Summe an Erlebten und Gelebten. Ich hatte aus unterschiedlichen Gründen eine echt bewegte Kindheit und Jugend und habe dadurch aber auch sehr früh in meinem Leben erfahren, was es bedeutet, auf sich selbst gestellt zu sein und irgendwie eigene Entscheidungen zu treffen. Und mir war früh bewusst, dass ich das leben möchte, was ich leben möchte. Aber zum anderen ist das so vieles. Also es sind die Menschen, die mich umgeben. Es sind die Orte, an denen ich gelebt habe. Ich habe 8 Jahre in den USA gelebt. Ich würde durchaus sagen, dass mich das auch sehr geprägt hat. Aber es sind auch tagtägliche neue Begegnungen mit Menschen, Gespräche, Interviews, die ich in meinem Beruf führen darf, denn ich finde genauso wie Orte, also die Zeit in den USA, die hat mich insofern geprägt, dass ich nicht nur eine neue Kultur kennengelernt habe, sondern auch vieles über meine Kultur und meine Herkunft erfahren habe und über unser Land. Mhm. Und Gleiches empfinde ich auch, wenn ich neue Menschen treffe und mich in Themen arbeite. Wenn ich Menschen interviewe, mit ihnen spreche, ist das irgendwie auch, ich lerne sie kennen, aber bei jedem Gespräch, das könnt ihr wahrscheinlich auch nachempfinden in eurem Podcast, lernt man sich ja auch immer noch mal weiter kennen. Und das finde ich unglaublich bereichernd. Dann natürlich haben meine drei Kinder mich zu dem Menschen gemacht, der ich gerade bin. Ich sage immer, das dritte Kind hat mir Gelassenheit geschenkt.
Okay.
Kannst dich drauf freuen.
Es besteht noch Hoffnung.
Ja, das ist ja der Punkt, Christoph, den wirst du auch lernen, wenn man von Manndeckung auf Raumdeckung
umschaltet. Ja, absolut. Absolut. Nein, nein, den Spruch habe ich auch schon gehört. Ja, in der Tat. Ist mir durchaus geläufig als Halbzeit alleinerziehend. Ja. Insofern.
Ja, ne? Aber also das ist ja immer eine Bereicherung und ich lerne täglich mit den Kindern, durch die Kinder. Ja, und insofern würde ich sagen, all das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich gerade bin, denn ich finde auch, das Leben ist eine Reise zu sich selbst und ich lerne mich jeden Tag, jedes Jahr besser kennen und das macht Spaß.
Super. Also ich würde an zwei Punkten gerne nochmal nachhaken. Also der eine Punkt, aber ich versuche erstmal eine Frage zu stellen. Wir sind Weltmeister im Vierfragen.
Ja, ja.
Ich nehme mit aus deinen 8 Jahren USA, dass du gesagt hast, du hast über dich und deine Kultur auch viel erfahren. Da bin ich hängen geblieben, das finde ich sehr spannend. Vielleicht können wir da in die Jahre mal reingehen und so ein bisschen dieses, was hast du dann da so über dich und über deine Kultur gelernt? Das finde ich spannend.
Ja, also erstmal sind es natürlich die Stereotypen, denen man meint zu begegnen. Also wenn ich erzähle und auch in den Jahren, in denen ich dort gelebt habe, kam dann immer so, und sind die Amerikaner wirklich so oberflächlich? Da habe ich dann immer geantwortet und so empfinde ich das wirklich. Also diese Oberflächlichkeit, die wir missverstehen, es ist ja eigentlich eine Grundfreundlichkeit. Also wenn ich an meinen Alltag in den USA denke, war das ein viel unbeschwerterer Alltag. Ich bin in den Bus gestiegen und der Busfahrer hat gesagt, hey, how are you doing? Mhm. Und ich weiß noch ganz am Anfang, als ich so die ersten Wochen dort verbracht habe, das war bei einem Urlaub, da bin ich shoppen gegangen und war ganz irritiert, dass sobald ich einen Laden betreten habe, die Verkäuferin gesagt hat, hey, how are you doing? Und ich dachte am Anfang so, was ist das denn für eine Frage? Mhm. Was interessiert sie denn, wie ich mich fühle, ja? Oder wie es mir geht? Und die erwartet ja gar nicht so eine richtige Antwort. Also das ist eben so eine nette Floskel, die ich aber total angenehm empfinde. Oder eben die Tatsache, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht, bei Trader Joe's, dann guckt der Kassierer sich deinen Einkauf an und fragt dann, oh, das sieht aber lecker aus, was gibt's denn bei dir heute? Und dann unterhält man sich und natürlich ist es oberflächlich, aber es ist total nett. Mhm. Und ich vergleiche das immer damit, wenn ich in Deutschland an der Kasse stehe, der Kassierer, die Kassiererin, die interessiert ja auch nicht wirklich und der würde ich ja auch nicht meine Probleme anvertrauen, genauso wenig wie dem Kassierer, der Kassiererin bei Trader Joe's. Aber wir haben einfach eine kurze, nette Unterhaltung. Und insofern diese Nettigkeit im Alltag, die habe ich mitgenommen auch nach Deutschland. Ich meine, ich bin jetzt bald schon 3 Jahre wieder hier und habe gemerkt, dass manche hier dann auch gar nicht so damit umgehen können, wenn man dann einfach offen in den Raum tritt und einfach so versucht, ein Gespräch anzufangen. Beziehungsweise, ich mache das immer noch bei meiner Kassiererin bei Edeka und die freut sich jetzt immer, wenn sie mich sieht. Und das ist auch manchmal so mein Tipp oder was ich sage, versucht doch einfach mal freundlicher, auch hier in den zum Teil griesgrämigen Alltag. Und es ist einfach so, das habe ich auch gemerkt, als wir wieder zurück waren. Wir Deutschen sind einfach nicht das freundlichste und offenste Land, die offenste Nation. Aber wenn man es selbst probiert, kriegt man das auch zurück.
So ein bisschen, die Story kennst du noch nicht, Michael. Unsere Tochter, die hat mal deine Frau an der Tür begrüßt. Ich stand dahinter, da war sie 3. oder vielleicht gerade 4 und sagte, hey Caesar, wie geht's dir? Und Caesar stand im Raum und sagte, oh, warte, ich bin völlig überfordert, von einer 4- oder 3-Jährigen gefragt zu werden, wie es mir geht, weil sie wirklich überlegt, das antworte ich jetzt. Weil wenn du in Deutschland gefragt wirst, wie geht's dir, kannst du sagen, wie war die Kita? Gut? So? Oder du sagst, ja, okay, lass mal graben. Und damit sind viele überfordert, weil dieses How are you ist ja tatsächlich eigentlich eine Floskel. Aber ich habe es manchmal in den USA so gehabt, als er sagt, how are you? So, oh, let me think, not like, it's okay, like this. Und dann kommt halt eine total nette Unterhaltung. Und tatsächlich, du hast recht, dadurch hast du einen offenen Raum, redest anders. Ja, aber das ist, also diese Schublade Griesgrämigkeit, ja, ich würde sagen, das
es
trifft
so
dazu.
Und auch so, also jetzt, ich meine, es gibt auch viel Gutes hier an uns Deutschen und an Deutschland. Das habe ich eben auch realisiert, da kommen wir vielleicht noch später zu. Aber was ich auch so positiv finde in Amerika, an den AmerikanerInnen, dass sie so ein Grundglaube haben, dass alles gut werden wird. Also diesen unbändigen Fortschrittsglauben. Wenn was Neues kommt, was Neues eintritt, kann es auch gut werden. Und wir in Deutschland wägen ab und überlegen und ach, was, wenn es schief gehen könnte. Und dort ist es eben auch so, die leben ihr Leben, die beschweren sich nicht. Ja, ich kenne so viele, die 2-3 Jobs haben, um über die Runden zu kommen, um ihre Krankenversicherungen zu zahlen. Und ich habe es nie erlebt, wirklich egal mit wem ich gesprochen habe und ich habe mit vielen Menschen dort gesprochen, dass sich jemand beschwert hat, sondern sie nehmen es an und that's my life und versuchen irgendwie daraus das Beste draus zu machen. Und ich finde, das finde ich hier schon manchmal schade. Also ich habe manchmal im Gefühl, es gehört zum guten Ton, sich über alles zu beschweren und da einfach zu verstehen, man kann das auch selbst in die Hand nehmen und jeder ist ein Stück weit auch seines Glückes Schmied. Das habe ich dort eben nochmal bewusster erlebt und wahrgenommen und fand das sehr beeindruckend.
Ich stelle meine, sehr lieb Christoph, dass du mir die Lücke noch lässt, die zweite Frage, die mir eben in den Sinn kam, gleich hinterher. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, mit dir teilen. Wir sind ja spät zu der Einsicht gekommen, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, mit Menschen zu sprechen und mehr zuzuhören, als selber zu reden. Gelingt uns nicht immer. Aber dieser Satz von dir, ich nehme aus jedem Gespräch mit Menschen auch etwas über mich oder ich lerne was über mich. Vielleicht magst du da auch noch was dazu sagen, weil das geht uns auch so. Ne? Wir führen diese Gespräche auch mit dieser großen Begeisterung, weil wir eben immer auch für uns was lernen und für uns was mitnehmen, ja.
Ja, also ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je und das verlernen wir auch manchmal. Das bedeutet ja nicht, dass ich die Einstellungen und Meinungen meines Gegenübers teile, aber es hilft halt einfach auch mal offen zuzuhören und selbst in sich reinzuhören, was macht das mit mir, wie fühle ich, auch Verständnis aufzubringen meines Gegenübers. Also auch wenn ich die Einstellung nicht verstehe, dass ich da trotzdem mit Verständnis auftrete und das irgendwie auch ausstrahle. Und ich glaube, so entsteht eben auch ein Dialog, ja. Und das kann eigentlich, also ich empfinde jedes Gespräch, also auch wenn ich in den USA mit irgendwelchen durchgeknallten Waffenfanatikern mich unterhalten habe, wo man denkt, natürlich, oh mein Gott, wie kann man irgendwie glauben, dass, keine Ahnung, wenn man eine Waffe offen bei sich trägt, dass man dann sicherer durchs Leben schreitet. Trotzdem, ja, lerne ich mich dadurch besser kennen, auch wie ich solchen Leuten begegne.
Ja.
Kennt ihr das?
Ja, genau. Ja.
Also ja, weil ne, also diese impulshafte Reaktion zu sagen, wie kann das sein, dieses Vorurteilen, das abzulegen, also es ist wahnsinnig schwer. Ich bin hellhörig geworden bei noch einem zweiten Teil, den du erwähnt hast über die Amerikaner, dass sie ihre Situation akzeptieren. Und ich frage mich gerade seitdem, was hat dieses Akzeptieren, dieses Loslassen damit zu tun, vorurteilsfreier auch zu sein in den Punkten und dadurch vielleicht auch klarer zu sein und Dinge zu sehen. Also nehmen wir mal, du bist ja auch in der Zeit da gewesen, hast über Trump berichtet, viel geschrieben und das ist ja nicht leicht, da wirklich durchzusteigen. Ich finde es noch viel schwieriger heute, aber das hat für mich miteinander zu tun. Also eine Situation zu akzeptieren und dadurch einen klaren Blick drauf zu haben. Und frage mich jetzt seitdem gerade, benebeln wir uns da selber, weil wir uns irgendwie mit uns selbst beschäftigen, sind die Amerikaner da einfach besser?
Naja, das würde ich so nicht sagen. Auf der anderen Seite hat man da ja auch gerade die zwei Fronten, die sich da verhärten und Familien, die nicht mehr miteinander reden wirklich. Ne? Und vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren war es noch total in Ordnung, wenn der Onkel die Republikaner gewählt hat. Und manche brechen seit Trump vor allen Dingen dann den Kontakt ab oder haben den Kontakt abgebrochen. Ich glaube, das ist eher so eine Entwicklung unserer Zeit und ich glaube auch gerade auf Social Media, ich meine, wir alle sind auf Social Media sehr aktiv, ist das ein großes Problem, dass wir einfach nicht mehr die Meinung der anderen hören wollen. Und das geht übrigens auch in beide Richtungen. Und also egal, ob man jetzt eher liberal eingestellt ist oder eben eher konservativ. Aber das ist mehr so mein Appell und auch mein Wunsch, dass das, weiß ich nicht, und da kann eigentlich können wir nichts anderes tun, als selbst mit gutem Beispiel vorangehen, dass es eben nicht schadet und das kriege ich auch auf meinem Instagram-Kanal mit. Also wenn ich irgendwie mal Meinungen zu Wort kommen lasse, die vielleicht auch in der Bubble, in der ich mich bewege, nicht so populär sind, dass eben auch die, also das sage ich dann auch immer so, ihr müsst es akzeptieren, dass es Leute gibt. Also gerade während des Wahlkampfes 2020 beziehungsweise 2017 ja, als Trump das erste Mal gewählt, nee, Moment, 2017? Nee, 2020 wurde er gewählt. Nein, 2017, genau. Biden ist ja jetzt
2009, Obama das erste Mal, 2013 genau. Das zweite Mal, 2017, genau. 17.
Da hatte, jetzt habe ich den Faden verloren.
Da hattest du Meinungen zu Wort kommen
genau,
lassen.
Genau, genau. Also ich hatte eine eine Trump-Wählerin und in der nächsten Woche eine Biden-Wählerin. Und hatte ein Interview geführt und die hat eben bestimmte populistische Meinungen vertreten. Und dann hat meine Community gesagt, wie kannst du dieser Frau eine Plattform geben? Das stimmt ja alles nicht, was die sagt. Und dann habe ich gesagt, Leute, ja, man kann einen Faktencheck durchführen und das tue ich auch. Aber das, was sie beschreibt, ist ihre Lebensrealität und sie ist jetzt nicht alleine damit und steht nicht alleine da, sondern 70 Millionen Menschen in Amerika vertreten diese Meinung und glauben das, was der da poltert. Und wir müssen denen zuhören. Also es ist, glaube ich, falsch, dass man sich dann darüber stellt irgendwie und sagt so, ah nee, mit solchen Leuten reden wir nicht. Das ist ja total Banane, was die da von sich geben. Dann verlieren wir irgendwie den Zugang zueinander und dann setzt sich der eine Teil irgendwie natürlich noch weiter ab, weil er sich nicht ernst und gehört genommen gefühlt.
Und hier kommt ein Mini-Mini-Werbebreaker in eigener Sache. Wie ihr wisst, sind wir bei Blackboard darauf spezialisiert, Arbeit durch sinnvollen Einsatz von Technologie zu etwas zu machen, was uns stärkt statt schwächt. Wir sagen dazu Free People from the Old Way of Working. Dazu gehört eben auch neueste Technologie. Deswegen haben wir nicht nur technische Expertinnen in unseren Beraterteams, sondern auch Kollegen, die sich um die Implementierung der Tools und auch den technischen Support unserer Kunden kümmern. Wir sind sehr früh dabei gewesen, als es darum ging, Cloud-Tools breit in die Unternehmen zu bringen und sind auch immer auf der Suche nach neuen Technologien, aber vor allem auch auf der Suche nach Talenten, die Bock haben, bei uns an Bord der Crew mit ihrer Expertise unseren Kunden zu helfen. Also, entweder unterstützt ihr bei Projekten, zum Beispiel bei der Bestandsaufnahme und Bewertung der Infrastruktur und den Tools, oder bei der Einführung cloudbasierter Tools zur Verbesserung der Arbeitsweisen. Oder im Bereich Cloud Support und Partnermanagement als Ansprechpartner. Wir sind in dem Team sehr remote unterwegs. Ihr habt also auch Vorteile des Mobile Work. Ihr kümmert euch um die laufende Betreuung bei technischen Herausforderungen der Kunden, spannenden Problemen, die gelöst werden müssen. Und im Bereich Cloud Support freuen wir uns auch, wenn ihr als Quereinsteiger sagt, ich möchte in die Zukunft der Arbeit investieren und verstehen, welche Tools die Arbeitswelt treiben. Wenn ihr sagt, ihr seid geborene Problemlöser mit absolutem Servicegedanken, bringen wir euch auf das technische Level, um dann aus euch echte Cloud-Experten zu machen. Das suchen wir bei Blackboard gerade. Also ganz, ganz viele offene Stellen an der Stelle, wo wir sagen, das ist ein spannender Bereich, der unsere DNA auszeichnet. Also, Lavinia wird eure Bewerbung prüfen. Wir
melden uns bei allen zurück. Wir freuen uns auf die Gespräche. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als schaut unbedingt auf blackboard.com/jobs. Da findet ihr alle Ausschreibungen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bald ein Teil unserer Crew seid. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
Ja, das kann ich total teilen. Und ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, gib bitte der AfD keine Bühne. Auf der anderen Seite sage ich auch, wenn wir nicht verstehen und hören, wie die argumentieren, was die sagen, können wir auch nicht unsere Gegenargumente bringen. Und ich glaube, dass wir in einem bestimmten Umfang uns diesem Dialog eben stellen müssen. Und nochmal extra, die Menschen, die dann die AfD wählen und die Menschen, die Trump wählen, natürlich müssen wir uns mit denen beschäftigen und müssen uns genau anhören, was die sagen, was die für eine Lebensrealität haben, sehe ich genauso, ja. Und Fakten kann man trotzdem checken, wenn die dann irgendwelche Verschwörungsthemen verbreiten. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bei dir, also wenn ich jetzt zurückrechne, ist das wahrscheinlich während deines Amerika-Aufenthalts passiert, die Idee, diesen klassischen Beruf Journalist, der in der Regel, ich bin entweder Freelance-Journalist oder ich bin irgendwo angestellt bei einem Medium, in so ein richtiges Unternehmen zu kippen und auch das aus dem normalen Kanälen auf Instagram zu sehen. Wie ist die Idee entstanden und erzähl, nimm uns mal mit auf diese Reise.
Und auch ruhig, wie Instagram halt damals war.
Genau.
Das vergessen halt auch.
Schicke Fotos, ja. Avocado-Toast.
Genau. Die kann man ja...
Gibt es auch bei mir. Avocado-Toast und...
die sind lecker. Sagen,
das
echt lecker.
Eine schließt das andere ja nicht aus.
Nein.
Also ich habe eben in den USA, in Washington DC beim ZDF gearbeitet oder unter anderem beim ZDF als TV-Producerin. Mhm. Und ich habe ja drei Kinder, alle sind dort zur Welt gekommen. Meine älteste Tochter ist 2015 geboren. Und da habe ich mich dann auf Instagram angemeldet, eigentlich eher aus dem Grund zu gucken, was so die deutschen Mütter und Väter so treiben. Ja, ich kannte ja nur die Realität, die ich dann in Washington erlebt habe und hatte da so den einen oder anderen Kulturschock, also Stichwort irgendwie das Land ohne entwickelten Mutterschutz. Kleine Anekdote dazwischen geschoben, ich werde es nie vergessen. Als ich im Geburtsvorbereitungskurs mit meinem Mann war, das war so 6 Wochen vor errechneten Termin und wir waren da im Krankenhaus und da waren andere Mütter und wir saßen im Kreis und vorne eine Hebamme. Und ernst nehmen. Die hat uns begrüßt und dann gesagt so, ja, sie sind ja jetzt alle so 8 bis 6 Wochen vor errechneten Termin. Nur, dass sie dran denken, dass sie jetzt bald anfangen, ihre Kliniktasche zu packen und ein Handtuch zu packen und das ins Auto zu tun. Denn es kann einfach passieren, dass irgendwann beispielsweise die Fruchtblase platzt. Und das kann ihnen auch bei der Arbeit passieren. Und dann haben sie Wechselklamotten dabei. Und dann hat sich eine Mutter gemeldet. Und ich fand das total lustig. Ich dachte, die macht jetzt hier einfach so einen Icebreaker-Witz. Und dann hat die Mutter sich gemeldet oder die werdende Mutter und meinte, okay, und wenn mir das dann passiert, ja, dann legst du dir dann das Handtuch unter deinem Stuhl und kann ich dann noch weiterarbeiten? Und dann meinte die Hebamme, ja, you're a first-time mom, also du bist Erstgebärende. Die Geburten dauern manchmal echt lange. Du kannst dann echt noch ein paar Stunden weiterarbeiten. Und wann soll ich zu meinem Chef gehen? Your boss. Und dann meinte sie, das merkst du dann schon. Also wenn die Wehen regelmäßig kommen, dann kannst du mal sagen, jetzt muss ich ins Krankenhaus fahren. Und ich fand das
you're
so.
You're kidding me.
Ich hab gelacht und dann wurde mir bewusst, nee, die meint das ernst. Die arbeiten buchstäblich, bis die Fruchtblase platzt. Ne? Und das fand ich einfach so unfassbar. Und das ist die Lebensrealität. Und darüber lässt sich natürlich auch streiten. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass oder warum machen die das? Es gibt eben keinen Mutterschutz. Hier in Deutschland sind es ja 6 Wochen vorher, ne? Und die haben zum Teil, das hängt natürlich auch vom Bundesstaat ab, von der Firma, bei der sie arbeiten, aber die haben dann eben wenige Wochen entweder bezahlt frei oder unbezahlt frei. Also viele nehmen sich dann auch Urlaub und sagen halt, nee, ich will natürlich eher frei haben, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Ich kann jetzt gut und gerne so lange arbeiten, bis es dann losgeht. Und auf der anderen Seite, also das werde ich auch nie vergessen, das fand ich irgendwie auch, ja, ich will nicht bemerkenswert, wie meine amerikanische Freundin mich auf einen Kaffee traf. Da hatten wir Neugeborene, 4 Wochen alt. Sie kam hektisch zu spät und meinte, sorry, die Interviews mit den Nannies haben länger gedauert. Ich muss ja in 2 Wochen wieder anfangen zu arbeiten. Die war Anwältin. Und ich brauche ja jemanden, der 50, 60 Stunden arbeitet, weil sie eben 40 Stunden arbeitet. Und das fand ich irgendwie Wahnsinn, aber auch da, sie hat, das ist da so, also die hat sich da auch nicht beschwert. Ich habe ihr immer aus Deutschland erzählt und die konnte das alles gar nicht glauben und meinte, this is the holy land where you live. aber genau, also so ist das da. Also wie gesagt, ihr merkt es, ich habe unter anderen Umständen und mein Kind zur Welt gebracht in einem anderen Land, wo eben manches unterschiedlich lief und ich habe mich dann auf Instagram angemeldet und bin so ein paar Müttern gefolgt hauptsächlich. Damals gab es auch noch keine Influencer, also die hatten dann höchstens mal einen Blog und wenn du irgendwie 10.000 Follower hattest, war das schon viel. Und habe mich da inspirieren lassen. Ich fing dann auch an, Interior-Accounts zu folgen und merkte dann irgendwann so, ja, das ist hier echt so eine schöne, heile Welt. Toll.
Barbie-Land.
Ja, genau. Barbie-Land. und fand das interessant, aber irgendwann kippte das so bei mir. Und weil ich realisiert habe, wie viele Stunden diese Menschen auf der Plattform verbringen und Content teilen und sich austauschen. Und das war mir irgendwann zu oberflächlich. Und ich fing dann auch an, relativ früh wieder als Freie zu arbeiten. Und hatte dann die Idee, auf meinem Instagram-Account, also zu dem Zeitpunkt habe ich hier und da Anekdoten geteilt über das Leben im Ausland und was ich beobachtet habe. Und dann dachte ich, nee, ich muss dieser schönen, heilen Welt irgendwie mehr Lebensrealität einhauchen. Und habe dann angefangen, hin und wieder die News aus Washington des Tages, die wir zum Teil dann auch im ZDF bearbeitet haben, dort dann kurz und kompakt für meine klitzekleine Community zu teilen. Und das waren eben auch hauptsächlich junge Mütter. Und da kam dann ganz schnell das Feedback, oh, das finde ich total spannend. Davon habe ich ja noch nie gehört. Und mir wurde bewusst, Wahnsinn, wenn sie davon noch nie gehört hat, dann schaut sie nicht die Tagesschau und schaut nicht das Heute-Journal, sondern ist busy mit ihrem Kind, mit ihrem Job dann wohlmöglich, mit ihrem Alltag. Und durch Zufall stößt sie auf diese News und merkt, ach, das ist eigentlich ganz interessant, was ich hier lese bei Elisabeth. Und das Interesse an meinem Kanal wuchs schlagartig, oh Wunder, als ein gewisser Donald Trump verkündet hat, 2016, er wolle US-Präsident werden. Und dann wurde mein Account immer wieder weiterempfohlen. Die Leute kamen auf mein Profil, die wollten wissen, was in Crazy DC los ist. Und ich habe eben gemerkt, dass ich dort eine ganz, ganz andere Zielgruppe eben erreiche und habe das dann auch meinen Kollegen gezeigt und die wurden dann auch irgendwie darauf aufmerksam. Und ich hatte gesagt, Mensch, eigentlich muss man Formate entwickeln für Instagram. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade die Mühlen beim Öffentlich-Rechtlichen, die arbeiten dann auch manchmal ein bisschen langsamer. Und die fanden die Idee erstmal gut. Und dann habe ich Konzepte geschrieben. Und dann ging das aber irgendwie erstmal zurück nach Deutschland. Und ich habe immer weiter meinen Account bespielt. Und habe so den Wahlkampf 2017 begleitet auf meinem Account immer parallel zu meiner Arbeit dann als Producerin und habe dann 2019 die Entscheidung getroffen, okay, den nächsten Wahlkampf werde ich nicht mehr als Producerin begleiten, sondern nur auf meinem Account. Und ich muss auch sagen, am Anfang wurde ich auch belächelt, also gerade von Kolleginnen und Kollegen, die fanden das so ganz nett, was ich da gemacht habe und haben gesagt, ja, aber wie willst du denn damit Geld verdienen? Also man darf nicht vergessen, 2015 gab es so gut wie keine deutschen Nachrichtenkanäle. Also das, was jetzt die Tagesschau wirklich großartig auf Instagram macht.
Auf den Social Media Seiten.
Ja, die machen ja wirklich tolle Arbeit. Das gab es damals nicht. Heute war da nicht die ganzen Nachrichtenmagazine. Ich war da wirklich eine der ersten, die eben zwischen Avocado-Toast und
Porridge.
Genau, und Bananenbrot.
Schminktipps, genau.
Was ja auch, ne, das will ich auch gar nicht, das ist nicht despektierlich gemeint, aber so war halt diese Welt da. Und natürlich habe ich was vollkommen Neues ausprobiert und wurde belächelt. Und es wurde immer gefragt, ja, wie willst du denn damit Geld verdienen? Und ich wusste es am Anfang nicht. Also ich wusste, als ich damit anfing, das war reiner Spaß. Das war auch in bestimmten Lebensphasen. Also wirklich, wenn ich dann ein Newborn auf dem Arm hatte und ein paar Wochen journalistisch gearbeitet habe, war das für mich mein Ventil, neben meiner Mutterrolle mich trotzdem zu informieren, informiert zu bleiben, im Film zu bleiben und habe diese Plattform eben genutzt, um das eben meiner Community weiterzugeben. Das war so, ja, war mein nettes Hobby. So wurde das, glaube ich, wahrgenommen, die ersten Jahre.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Und wann hast du die Entscheidung getroffen oder wann hast du gemerkt, wow, das kann ja mehr werden als ein Hobby?
Also das war eigentlich in den Trump-Jahren, dass ich gemerkt habe, auch am Feedback meiner Community, wie dankbar sie auch sind, dass ich bestimmte Situationen einordne. Also es war dann auch wirklich, das war ja auch so die Zeit, wo so die ersten Fake News und Verschwörungstheorien aufpoppten und ich das auch so ein bisschen als meine Pflicht gesehen habe, da als Journalistin, die einfach das journalistische Handwerk besitzt und weiß, wie man Quellen checkt, da irgendwie in diesem Meer auch an Fake-Accounts so ein sicherer Hafen zu sein, wo die Leute wissen, okay, bei Elisabeth weiß ich, die Fakten sind geprüft, sie fact-checkt das und da weiß ich, das stimmt, was ich da lese. Und das war mir, habe ich wirklich als meine Aufgabe empfunden, da so auf Instagram so ein Gegenpol zu sein. Und die Community kam dann auch mit Themenideen auf mich zu. Ich habe dann auch ganz basic während der US-Wahl das Wahlsystem erklärt, ja. Solche und diese Postings, diese Videos, die kamen gut an und dann kam das Feedback zurück. Endlich habe ich es mal verstanden, was Wahlmänner sind, was Swing States sind, Mehrheitswahlrecht, ja. Also so,
Gerrymandering.
Genau. Also solche, ich habe da auch so ein bisschen Politikunterricht gemacht, weil, und ich, meine Community hat sich da abgeholt gefühlt, weil das bestimmte Medien einfach schon als gegeben voraussetzen. Mhm. Ja.
Mich interessiert jetzt, wenn, und ich kann das sehr gut noch nachvollziehen, also ich habe 2015 haben wir eine Auszeit gemacht, auch mit Family-Reisen und so weiter, in Kanada und saß da in Kelowna, an so einem See und war morgens so, ich schneide ja immer schon echt Filme, das liebe ich einfach und meinte, mir ist aufgefallen damals, was viele schon wussten, aber ich habe es da gesehen, bewusst bei denen, keiner dreht die Telefone, um das Video quer zu gucken. Ich habe ein Video geschnitten, habe das in meine Runde geschickt, die da war. Wir waren mit Freunden da und die gucken aber hoch. Ich so, Leute, es ist 16 Uhr, wir müssen das Ding drehen. Ist halt geil gefilmt. Und gerade die Amerikaner so, ja, nee, und haben das dann immer in klein geguckt. Und dann dachte ich so, Instagram ging nur quadratisch damals, 30 Sekunden. Yeah. Ich so, wo ist denn eine App, die das kann? Die hieß Snapchat. Ich so, komisch, aber das sind Social Media. Ich so, ja, lade ich mal runter, probiere ich aus. Und habe dann plötzlich gemerkt, wie süchtig das macht, in diesen Hochkantformaten das zu machen. Mich interessiert jetzt neben dem Inhalt nochmal, wie du diese Formatreise gemacht hast, die ist ja jetzt 8 Jahre, aber da passiert ja auch gerade wieder wahnsinnig viel. Ja. Dass du sagst, als TV-Producerin, die was anderes gelernt hat, das ist nicht einfach nur, ich nehme eine Kamera und fertig, sondern ich muss dieses komplette Format neu verstehen, lernen, umdenken, anders übersetzen.
Naja, du musst ja die Inhalte auch neu denken, ja, und anders denken, ne? Und auch überlegen, was will meine Zielgruppe sehen. Es bringt ja nichts, wenn ich das toll finde, was ich schreibe, aber irgendwie die Hälfte fühlt sich dadurch nicht abgeholt. Also ich glaube, da gibt es auch keine Zauberformel, sondern es ist wirklich das Befassen und Verstehen der Plattform. Mhm. Also viel Zeit da verbringen, viel in den Austausch gehen und dann auch gucken, und das gilt bis heute, was funktioniert eigentlich, welche Formate funktionieren, auch für meine Zielgruppe. Mhm. Also meine Zielgruppe, die ist so von Anfang, Mitte 30 bis mittlerweile Ende 40, Anfang 50. Mhm. Und vor 1,5, 2 Jahren wurden doch diese Reels total gepusht, ja. Und ich habe auch Reels gemacht. Erst hat es mir überhaupt keinen Spaß gemacht und dann dachte ich, ach, eigentlich bedeutet das ja nur für mich irgendwie wieder mehr in Fernsehen zu denken und einfach natürlich am Anfang den Catchphrase zu haben, weil ja die Aufmerksamkeitsspanne deutlich geringer ist und in den ersten 1 bis 2 Sekunden musst du da irgendwie einen catchy Phrase haben oder einen Einstieg. Aber ich bin dann auch in den Austausch mit meiner Community gegangen und die haben mir gesagt, ehrlicherweise interessiert mich das gar nicht so, diese Reels. Und dann, ich habe trotzdem weiter Reels ausgespielt und gedacht, nee, Instagram, die pushen das jetzt und nur so gewinne ich an Reichweite. Und das hat ja jetzt auch wieder abgenommen und ich bin komplett von diesen Reels wieder weggegangen. Mhm. Aber es ist trotzdem, gerade wenn man sich auf diesen Plattformen bewegt, du musst immer dabei sein, du musst ein Early Adapter sein und du musst auch, und das muss ich auch mir immer wieder sagen, dein Perfektionismus ablegen. Einfach reingehen. Also ich weiß noch, als Instagram Stories ausgespielt wurden, mein Gott, niemand wusste, was soll ich jetzt damit machen. Ich erinnere mich nur, am Anfang hat jeder so seine Füße beim Laufen gefilmt, so. Ich gehe jetzt da und dahin. So, ja. Okay, habe ich auch gemacht. Aber ich dachte, das ist jetzt eigentlich überhaupt kein Mehrwert. Also ich frage mich dann auch immer, wie kann ich dieses Format nutzen, um einen Mehrwert darzustellen?
Aber genau das meine ich, ne? Also dass ich empfinde das als wahnsinnig anstrengend und du hast als Journalistin da 2 Aufgaben, die Inhalte rüberzubringen und dich mit Formaten auseinanderzusetzen. Also jetzt mal so eine abgrenzende Frage, wie würdest du TikTok anders sehen? Warum sagst du zum Beispiel, ne, eine Plattform, eine riesen Community, 20% der TikTok-UserInnen sind über 40. So, also das ist, die Reichweite ist da, die Leute sind da. Warum ist das anders?
Du meinst, warum funktioniert?
Also ich empfinde es als sehr anstrengend zu sehen, wann welches Format. Und das ist ja auch eine Aufgabe jetzt zu schauen, dass es nicht wieder die nächste Bubble gibt, sondern du hast ja auch eine Verantwortung, wen erreichst du damit, warum erreichst du die, warum reagieren die darauf. Das heißt, du kannst ja auch manipulativ über das Format das steuern. Und das zu entscheiden, finde ich, also könnte ich mir vorstellen, also ich selber empfinde es als anstrengend, in deinem Job nochmal anstrengender. Hast du einen Blick nach vorne, wo du sagst, so behältst du das auf dem Schirm, experimentierst du damit weiter? Und
ich experimentiere damit weiter. Ich muss auch sagen, ich würde auch noch mehr machen wollen und auch mehr Formate und Plattformen ausprobieren. Bloß meine Zeit ist halt auch irgendwie beschränkt. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ich meine, ich baue mir jetzt gerade so, ich habe mittlerweile Mitarbeiterinnen, die mich unterstützen. Aber natürlich im Vergleich zur Tagesschau, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber die haben 20 Leute, glaube ich, in der Social-Media-Redaktion. Die haben natürlich eine ganz andere Manpower. Und damit, ich will auch gar nicht, das
Konkurrenz gehen, ne?
Geht auch gar nicht. Ja, also ich spreche eine andere Zielgruppe an. Das sind Leute, die sich mit mir irgendwie identifizieren können, die mir aus unterschiedlichsten Gründen folgen. Ich sehe mich auch mehr so als Magazin. Ich teile da ja auch persönliche Haltungen, Einblicke. Und das interessiert meine Community auch. Und bei der Tagesschau wäre irgendwie jeder irritiert, wenn jetzt plötzlich die Presenter da auch noch Privates teilen. Ne? Also das kann man gar nicht vergleichen.
Ja. Du hast ja auch, glaube ich, wahrscheinlich aus dem Grund und wahrscheinlich aus dem Grund, dass man ja irgendwann damit auch Geld verdienen will, ja ein Abo-Modell auch. Ne? Man kann ja deine Inhalte auch, also oder bestimmte Inhalte auch exklusiv bekommen. Welche Erfahrung hast du damit gemacht, dass du quasi von der Plattform losgelöst ja deine eigene Plattform wirst gerade?
Das war auch eine Reise und viel ausprobieren auch wieder. Und das fing eigentlich alles an mit der Entscheidung, erstmal mit der Realisierung, okay, es macht mir Spaß, was ich hier mache. Also diese Arbeit hat mir so viel Energie gegeben. Ich finde, das ist auch immer ein guter Indikator. Nimmt mir das Energie oder gibt mir das Energie? Mhm. Und mir hat es einfach immer Spaß gemacht. Also auch zu den Zeiten, wo ich eben junge Mutter war und wirklich Neugeborene oder Kleinstkinder da hatte. Dann meine journalistische, klassische journalistische Arbeit und dann noch Instagram. Und die Leute haben mich gefragt, warum machst du das alles? Ich habe es halt irgendwie hinbekommen, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es mir Energie gegeben hat. So, und dann war diese Entscheidung, ich mache das jetzt hauptberuflich und wusste noch nicht, wie finanziere ich mir das. Und gerade als Journalistin hatte ich Berührungsängste mit der Überlegung, Werbung zu schalten. Mhm. Ich wollte ja unabhängig bleiben und habe erst gedacht, nee, das geht gar nicht. Und dann bin ich auch in den Austausch offen mit meiner Community gegangen und habe gesagt, na Leute, ich mache das jetzt hier schon ein paar Jahre, ihr bekommt die Inhalte umsonst, aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich, das war bis jetzt mein Hobby, aber irgendwann muss ich mich auch vor mir selber ehrlich machen. Irgendwann muss ich auch meiner Familie erklären, das kann ja nicht mein Hobby sein, wenn ich da 6 Stunden am Tag irgendwie rein investiere. Von irgendwas muss ich auch leben, von irgendwas muss ich auch meine Miete bezahlen. Und genauso habe ich das meiner Community gesagt und habe gesagt, wisst ihr was, ich richte jetzt einen Spendenbutton ein. Fanden die super. Mhm. Klasse, Elisabeth, ich unterstütze dich.
Mhm. Einmal mit 10 Cent. So.
Und im ersten Monat kam 200 Euro bei rum. Mhm. Und im zweiten Monat kam 80 Euro bei rum. Mhm. Und im dritten Monat waren es 25 Euro. Und ich habe das auch immer, ich habe auch gesagt, ne, ich mache das jetzt, das sind die Möglichkeiten, ich gehe da ganz transparent mit euch um und dann habe ich ihnen die Zahlen vorgelegt und gesagt, also davon kann ich nicht einmal einkaufen gehen und einen Kühlschrank füllen. Ne? Und dann hab ich mir so die verschiedenen Modelle angeguckt und mein Lieblingsradiosender in den USA ist NPR, mhm. National Public Radio. Und die hatten... So kam ich auch erstmal auf die Spenden. Die haben nämlich zweimal im Jahr so große Spendenaktionen, wo die wirklich den ZuhörerInnen da auch fast schon auf die Nerven gehen und sagen, ne, wir brauchen deinen Support und ohne geht nicht und. Aber die finanzieren sich eben auch über geschaltete Werbung. Und dann habe ich mir dann habe ich den Spiegel mir angeguckt. Was kostet der mittlerweile? 6-7 Euro. Trotzdem hast du Werbeanzeigen drin. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, vor der Tagesschau-Werbung, vor der Tagesschau, die Bauhaus-Werbung. Und dann habe ich gedacht, ich stehe mir da irgendwie selbst im Weg, wenn ich das transparent mache. Ich bin wie ein Magazin, ich bin mein eigenes Medium. Und transparent sage so, das ist der journalistische Teil, den trenne ich von dem werblichen Teil. Why not? Und das hat dann auch die Community, also die hat das genauso empfunden und dann habe ich wenig ausgewählte Werbung geschaltet und tue es immer noch. Und das war so das Modell für die ersten 2 Jahre. Also 2021 habe ich wirklich gesagt, ich bin selbstständig, ich bin Newsfluencerin. Das war auch so ein Begriff, den ich irgendwann, der kam mir eines Morgens und ich dachte, was bin ich eigentlich? Ich muss das ja auch immer Leuten erklären, was mache ich eigentlich?
Gute Idee.
Und Influencerin hat irgendwie nicht so gepasst. Und
die Newsfluencerin finde ich
gut. Newsfluencer ist gut.
Und dann habe ich auch gemerkt, und da sind wir wieder bei dem Thema, welche Formate gehen. Ich als Journalistin muss mir auch fragen, welche Themen gehen. Und habe gemerkt, das war auch ein Learning, auf Instagram bringt es nichts oder ist es sehr, sehr schwer, Themen zu setzen. Also gerade auf Social Media ist ja die laufen emotionale Themen gut, die Empörungskurven gehen ja auch ganz schnell in die Höhe, ebben aber auch ganz schnell wieder ab. Und es ist wirklich schwer, lange Formate zu spielen. Die brauchen eben kurze, digestible Snippets. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Magazin haben, wo diese Themen Platz finden. Denn ich finde es auch wichtig, und das empfinde ich auch als meine Aufgabe, natürlich A, die tagesaktuellen Themen, die uns alle bewegen, mit meiner Community zu teilen. Aber ich sehe es auch als meine Aufgabe als Journalistin, über Themen zu sprechen, die auch in der tagesaktuellen Berichterstattung zu kurz kommen. Hungersnot in Madagaskar. Die Situation im Niger jetzt. Ne? Und da habe ich entschieden, ein Magazin einmal im Monat zu etablieren, das diese Themen abdeckt. Und das habe ich Ende 2021 sind wir mit diesem Magazin an den Start gegangen. Und da habe ich dann, die Themen kamen total gut an und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, das sind ja wirklich nischige Themen. Und wir müssen dann doch auch das war für mich auch ein Unterschied. Ich bin nicht nur Journalistin, sondern ich bin ja mittlerweile auch Unternehmerin. Ich muss ja auch gucken, was ist wirtschaftlich, was funktioniert, was kommt gut an. Und ich habe auch hier wieder im Austausch mit der Community, also ihr merkt es, das sage ich immer wieder, aber das ist irgendwie auch Erfolg meiner Arbeit und es ist eigentlich so simpel. Ich höre einfach zu. Mhm. Ich höre zu, was die Leute wollen, was sie brauchen, welche Formate sie wollen. Und ich habe gemerkt, dass immer mehr diese Überforderung da ist, sich zu informieren, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ja, also es gibt Podcasts, es gibt Internetseiten, es gibt Social-Media-Seiten und das ist toll und das ist toll. Und meine Community hat gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ich mache gar nichts mehr manchmal. Ne? Oder ich gucke da mal so bei dir vorbei. Aber irgendwie überfordert mich das alles. Und dann hatten wir mit meinem kleinen Team, hatten wir Anfang diesen Jahres überlegt, wie können wir da helfen und haben jetzt seit dem 1. Juni dieses Newsiversum gebaut, was wirklich noch am Anfang steht, aber Ziel ist es wirklich da so einen sicheren Ort zu schaffen, wo du dich kurz und knapp informieren kannst, gerade auch wenn du ne? Und ich meine, ich bin Journalistin, ich informiere mich natürlich und weiß, was los ist, aber ich kriege das ja auch in meinem Umfeld mit, ne? Wenn man kleine Kinder hat, wenn man im Berufsleben steht, wenn man einen Alltag hat, da hat man nicht die Zeit und die Muße, sich einmal am Tag zu informieren. Da will man einfach auch mal abschalten, aber gleichzeitig möchte man trotzdem wissen, was los ist. Und das finde ich auch total wichtig und wird auch immer wichtiger in der immer komplexer werdenden Welt, in der Gleichzeitigkeit der Krisen, dass wir informierte Bürger sind, denn nur dann können wir ja auch die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wissen, wen wir wählen, wir wissen auch mit unseren Kaufentscheidungen, ja. Und so entstand die Idee dieses Newsiversums und das bedeutet, dass du ein Abo abschließen kannst und du erhältst einmal in der Woche, Samstagmorgen, ein Newsletter von mir, habe ich auch gemerkt, das kommt sehr gut an. Also ich spreche den auch ein. Das ist so ein Mini-Podcast, Ali Saturday Morning Report, wo ich die News-Crew kurz und knapp über das Wichtigste der Woche informiere und so, dass sie es verstehen. Also ich liefere dann auch manchmal Hintergrundwissen, dass sie die Meldung einfach auch einordnen können.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E. Geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Super. Ich habe schon vorher das große Bedürfnis gehabt, mit dir auch heute einmal ganz kurz über das Thema Journalismus im Allgemeinen sprechen und dazu sprechen. Und ich möchte ganz kurz einen Kontext dazu geben, warum mich das so beschäftigt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass der Journalismus in einer Krise steckt, weil Berichterstattung, Information, Faktenübermittlung, Faktenverdichtung sich so sehr mit Meinung vermischt, dass es für den Rezipienten nicht mehr trennbar ist. Ich möchte mal an einem Beispiel festmachen. Ich habe mit großem Interesse die Berichterstattung verfolgt über die Bundesjugendspiele. Wie schlimm das doch ist, dass die Kinder keine Leistung mehr bringen dürfen und wie wir verweichlichen. Jetzt gab es einen weiteren Artikel, der DFB will aufhören, die U17 und U19 Bundesliga, dass die sollen nicht mehr absteigen können, sondern so. Bottom line ist, es gibt Leute, die glauben, Kinder weniger unter Druck setzen zu wollen, Sport ist eine gute Idee. Und ganz viele JournalistInnen, aber auch berufene LinkedIn-Schreiberlinge fühlen sich berufen zu sagen, wie scheiße das alles ist. Und wir sind doch als Land sowieso ein verweichlicht und ein Psychologieprofessor hat sich zu einer Formulierung hinrufen lassen, die ich, wo wir jetzt einen Piep drauf machen. Ich sag's euch jetzt mal, nennt er die Kinder, die werden doch alle zu. Und mich hat das so wahnsinnig aufgeregt, weil ich durch Zufall zeitgleich andere Dinge gelesen habe. Ich habe zum Beispiel über den norwegischen Skiverband gelesen, der zu den erfolgreichsten Skiverbänden gehört und die es darauf zurückführen, dass sie sagen, wir messen bei Kindern die Weiten nicht, die Zeiten nicht, sondern wir versuchen Vielseitigkeit, die sollen viel ausprobieren. Wir versuchen ganz klar, den Spaß an der Bewegung zu fördern. Das mit den Zeiten und den Weiten kommt früh genug. Mhm. Ich habe den Film gesehen, King Richard, schon ein bisschen älter, von dem Vater von Serena und Venus Williams, der seine Mädchen im Alter zwischen 11 und 14 keine Turniere hat spielen lassen, weil er gesagt hat, ich will den Druck nicht. Ich möchte, dass ihr andere Dinge lernt. Ich möchte, dass ihr zur Schule geht. Ja, ihr sollt hart trainieren, aber es reicht, wenn es dann irgendwann losgeht. Es gibt Länder, die diese Nicht-Abstiegsregeln haben und sagen, das ist viel besser, weil die jungen Leute dann keine Angst haben und die Bälle nur hin und her kicken, weil sie Angst haben, abzusteigen. Es ist viel besser, in bestimmten Altersphasen eben diesen Wettbewerb anders zu machen. Die amerikanischen Profiligen machen überhaupt gar keinen Abstieg und die schlechteste Mannschaft hat ein Recht, den besten Spieler zu kriegen. Also es gibt ganz viele Gegenbeispiele. Mhm. Ich erzähle das jetzt so ausführlich, weil ich mir so gewünscht hätte, dass es mal Journalisten gibt, die das mal im Ganzen machen. Und selbst in der von mir sehr geliebten Zeit war in der Rubrik Wissen, wo ich, wenn ich Wissen lese, dann will ich irgendwie Fakten hören, ein Artikel, der sowas von meinungsstark und faktenarm war, aber nicht als Meinungsbeitrag gekennzeichnet war. Mhm. Und da würde ich gerne mal wissen, wie du dazu stehst. Du hast jetzt diese Verbindung ja auch zum Öffentlich-Rechtlichen und da mal einmal die Lanze gebrochen, öffentlich-rechtlich. Da wird angesagt, jetzt kommt ein Kommentar von Ute Schulz vom Süddeutschen Rundfunk und dann sage ich immer, geil, muss ja nicht meine Meinung sein, aber ich weiß, jetzt kommt eine Meinung. Mhm. So.
Ich sehe das genau wie du. Also ich finde das ganz, ganz schwer und ich trenne da total.
Das ist mir aufgefallen.
Ich achte sehr darauf, dass wenn ich journalistische Artikel, Texte verfasse, dass die journalistisch rund sind, dass eben beide Seiten immer gehört werden. Das ist einfach journalistische Arbeit. Und wenn ich eine Meinung habe, beziehungsweise, also in diesen Artikeln kommt nicht meine Meinung raus. Das ist einfach so. Und gerade auf Social Media, ne, ich werde so oft auch von der Community gefragt, kannst du nicht mal deine Meinung dazu geben? Oder was ist denn, oder ich veröffentliche einen Artikel und die sagen, und was sagst du dazu? Also da ist auch immer so mehr der Wunsch nach Einordnung von mir da. Und das mache ich nur, wenn ich das absolute Bedürfnis habe, mal meine Meinung kundzutun, dann sieht man das eben, das mache ich sehr, sehr transparent. Und ansonsten halte ich mit meiner Meinung hinterm Berg. Mhm. So einfach ist das. Und ich lasse mich da auch zu nichts verleiten, also auch nicht für die vermeintlich gute Sache. Also kannst du nicht mal Petition XY teilen? Das ist doch eine gute Sache. Sag ich, nee, das mache ich nicht.
Nee, das ist nicht deine Aufgabe, nee,
das ist
nicht deine
ist
Rolle.
Nicht meine, ja. Und das vermischt so ein bisschen, merke ich auch. Und das machen auch manche KollegInnen nicht mehr. Also man erkennt auch manchmal nicht so, wer ist jetzt Aktivist, wer ist Journalist. Das verschwimmt manchmal so. Und ich meine jetzt auch nicht unbedingt bei den klassischen Medien, sondern gerade auf Social Media, wo es ja auch Influencer gibt, die zum Teil ja irgendwie auch journalistische Inhalte produzieren, Und das ist dann für den normalen User gar nicht erkennbar. Mhm. Also was ist, ne? Also das finde ich, das sehe ich auch kritisch. Mhm. Und ich finde aber auch, dass man als Journalist, Journalistin, und es ist ja einfach so, dass immer mehr Personen, Personal Brands auch im Journalismus entstehen, dass man da unheimlich aufpassen muss, dass man da trotzdem objektiv berichtet. Also, und das beobachte ich auch, dass das immer häufiger nicht immer sauber getrennt wird. Finde ich schwierig.
Mhm. Also spannend. Ich habe bewusst euch beiden sehr aufmerksam gelauscht, weil ich eben in die Kategorie falle. Ich vertraue gewissen Personen in der Meinung und Auseinanderhaltung und habe gerade mitgenommen, dass eben, und das hören wir immer wieder, dass Journalistische ein Handwerk ist, eine handwerkliche Tätigkeit, die man auch lernen muss und wo man eine Verpflichtung hat, das dann auch so zu tun. Und das finde ich legitim, das von Journalisten erwarten zu dürfen, wenn man eben sagt, die tragen gerade jetzt in den Zeiten, wo KI auch Dinge mit unterstützen kann, halluzinieren, ein Teil einer KI ist, weil sie zum Imitieren gebaut ist. Ne? Also nochmal Anmerkung, so funktioniert halt eben Generative AI, dass man eben ganz klar sicherstellt, die journalistische Tätigkeit gehört noch dazu und ist eben ein wesentlicher Punkt. Das hilft mir total. Heute bin ich der mit dem harten zeitlichen Anschlag. Ja. Ich merke aber tatsächlich, die Fortsetzung brauchen wir nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir nicht virtuell zusammensaßen, sondern da gab es jetzt doch sehr viel und es ist eine Stunde rum.
Machen wir gut.
Ja, das machen wir.
Ich habe es nicht gemerkt.
Aber ich habe die Einstiegsfrage, deswegen, Michael.
Elisabeth, wir stellen zum Schluss immer die Frage, die sich an die erste Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist, anschließt, nämlich die Frage, wo möchtest du noch hin mit dir und deinem Leben?
Also, ich möchte eigentlich glücklich und zufrieden bleiben und ich habe jetzt auch in den letzten Jahren, beruflich und privat, in den letzten 10 Jahren ist so viel Unvorhergesehenes passiert und so viel Gutes auch dadurch entstanden. Und ich glaube, wenn man irgendwie offen durchs Leben schreitet und irgendwie Lust hat auf Neues auch und sich da nicht verschließt, dann fährt man ganz gut damit. Und das möchte ich auch weiter so tun.
Schön, dass du da warst.
Alles Gute.
Ich danke dir. Danke euch. Alles Liebe.